So, und bevor uns nun der Günther das Wort verkündigt, schauen wir noch auf den Jakobus 5, Vers 11. Dort heißt es: Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Günther, darf ich wieder.
Ja, da seht ihr das Thema, das für uns heute vorgegeben ist, an diesem Sonntag Judika. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Judika, der Sonntag, der heißt so viel wie Gott schaffe mir Recht. Da wendet sich ein Mensch in einer aussichtslosen Situation an Gott. Er ist regelrecht auf Gott geworfen. Alle seine Stützen sind ihm weggebrochen, auf die er sich bisher verlassen hat. So ähnlich wie wir das gerade in dem Lied gehört haben. Und ich danke euch ganz herzlich, also ihr habt super gesungen, toll. So ähnlich wie wir das gerade in dem Lied gehört haben, da ist einer wirklich im weiten Meer und er hat keinen Halt mehr. Er hat nichts mehr, worauf er sich verlassen kann. Und dann ist er auf Gott geworfen und sagt: Gott, schaffe mir Recht. Und darum geht es eigentlich im Buch Hiob. Hiob sagt diesen Satz als leidgeprüfter Mann: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Hiob-Geschichte, ich weiß nicht, wer von euch sie schon mal ganz gelesen hat, die ist ungeheuer spannend. Es geht in der Hiobs-Geschichte um diese Frage: Wie gerecht ist Gott? In der Theologie und auch in der Philosophie nennt man diese Frage die sogenannte Theodizee-Frage, Fremdwort. Das heißt aber genau das: Wie gerecht ist Gott? Belohnt er die Guten für ihr gutes Verhalten? Bestraft er die Bösen für ihr böses Verhalten? Bekommt jeder das, was er verdient? Die Guten werden belohnt, die Bösen werden bestraft. Wie gerecht ist Gott? Und in meinem Dienst ist mir schon oft die Frage begegnet: Was haue ich da, dass mir das passiert ist? Und dahinter steckt genau diese Theodizee-Frage. Was haue ich da? Jetzt habe ich mich doch so gut verhalten. Ich habe versucht, wirklich engagiert mein Leben zu führen. Ich habe gespendet, ich habe Gottesdienst besucht und, habe betet und Bibel gelesen und so weiter. Und warum bin ich jetzt krank? Warum läuft das in meinem Leben schief? Was haue ich da? Da steckt also immer die Theodizee-Frage dahinter. Und wenn es ums Buch Hiob geht, dann möchte ich euch ein Büchle empfehlen von Richard Rohr. Er ist Franziskaner, aber er sagt von sich, also ich bin mehr Lutheraner wie Franziskaner, Amerikaner, deutschstämmig, aber er hat dieses Buch geschrieben, Hiobs Botschaft. Im doppelten Sinn, was hat uns Hiob zu sagen, wenn so eine Hiobsbotschaft ins Leben hineinbricht? Das ist also das Beste, was ich zum Buch Hiob an Auslegungen gefunden habe. Und ich habe es schon in verschiedenste Situationen an Menschen gegeben, die im Leid stecken, die mit der Frage sich rumschlagen: Was haue ich da? Dass das jetzt in meinem Leben vorkommt. Als meine Schwester mit 50 Jahren im Sterben lag, habe ich ihr das Büchle auch gegeben damals. Und da hat sie dann gesagt: Da ist endlich mal einer, der versteht meine Frage. Also ich kann das nur empfehlen, Richard Rohr, Hiobs Botschaft. Wie gesagt, das Hiob-Buch ist ungeheuer spannend. Die Hiobs-Geschichte, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Er ist ein sehr reicher Mann. Er hat 7 Söhne und er hat 3 Töchter, eine schöner als die andere. Er besitzt 7000 Schafe, 3000 Kamele, 1000 Jochrinder, 500 Eselinnen. Er hat viele Angestellte. Er ist reicher als alle seine Landsleute. Er ist ein hoch angesehener Mann. Und dann geschieht es in seinem Leben. Innerhalb kürzester Zeit verliert er seine Kinder. Er verliert seinen gesamten Besitz. Eine Hiobsbotschaft jagt die andere. Und innerhalb kürzester Zeit bricht die Welt des Hiobs zusammen. Und zuletzt wird er auch noch schwer krank. Und er steht vor der Frage, was haue ich da? Dass mir das passiert. Seine komplette Welt ist zusammengebrochen. Alles, worauf er stolz war, alles, was er erarbeitet hat, alles, was er geleistet hat, ist nichts mehr da. Er ist völlig verzweifelt. Und seine Frau sagt zu ihm, sage Gott ab und stirb. Und dann ist Hiob völlig verzweifelt und er sagt dann in seinem tiefsten Leid genau diesen Satz, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und die Frage ist für mich, wie kommt Hiob dazu, mitten im Leid einen solchen Satz zu sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie kommt Hiob dazu zu sagen, Gott, schaffe du mir Recht. Als Hiob sein Leid widerfahren ist, da hören seine 3 Freunde von seinem Schicksal. Und die kommen jetzt von weit her und sitzen bei Hiob, und da heißt es so schön, 7 Tage und 7 Nächte. Sie sitzen bei ihm und halten das Leid mit ihm aus und schweigen mit ihm. Denen hat es auch die Sprache verschlagen. Und das ist ja schon mal was, dass da welche da sind, 7 Tage, 7 Nächte, die halten mit dir, mit dem Hiob, das Leid aus. Und die Freunde, die spüren, alles, was wir sagen würden, in dieser Situation, angesichts des Leids, das dem Hiob widerfahren ist, das sagen wir als solche, die dieses Leid nicht kennen. Und es gibt solche Leiterfahrungen, da bleibt einem die Sprache weg. An meiner letzten Dienststelle, als ich noch in Landau in der Pfalz war, als Stadtmissionar, da hat uns gegenüber eine junge Familie gewohnt, mit 3 kleinen Kindern. Und die Mutter, die war 27 Jahre alt, die geht mit ihren 3 kleinen Kindern zum Einkaufen, hat ihren Mann noch auf der Baustelle besucht vorher, hat noch gefragt, was sie ihm mitbringen soll. Sie hat die 3 kleinen Kinder dabei, das älteste Mädchen 6 Jahre, frisch eingeschult, das zweite Mädchen 4 Jahre und der kleine Bub 1,5 Jahre. Die geht in den Laden, bekommt im Laden eine Lungenembolie, fällt um und ist tot. Im Laden. Beim Einkauf. Ich saß damals stundenlang bei diesem Mann. Hab gewusst, alles, was ich sage, das erreicht diesen Mensch in seinem Schicksal, in seinem Leid. Das erreicht ihn gar nicht. Und ich konnte nur mit ihm schweigen und ihm signalisieren, ich bin da. Die 3 Freunde von Hiob, die hocken bei ihm. Die halten das mit ihm aus. Oder hier vor 5 Jahren, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, war in Meschstetten oben dieser schreckliche Suizid. Ein Familienvater von 5 Kindern hat sich das Leben genommen und hinterlässt eben seine 5 Kinder. Drei Monate später ist die Frau, die Witwe, mit ihren 5 Kindern auf der B27 unterwegs. Es gibt diesen schrecklichen Unfall, sie kommt dabei um und auch der 10-jährige Lukas. Ich war ein paar Tage vorher mit diesem Lukas noch mit dem Fahrrad unterwegs. Und da bin ich bis heute sprachlos. Und ich wusste damals auch, weil ich dort war und das begleitet habe, alles, was ich sage, oder was kann man da noch sagen? Und ich bin da bis heute sprachlos. Als ich die Predigt vorbereitet habe, teilt mir meine Tochter mit, in dieser Woche, ihr habt es vielleicht auch in der Zeitung gesehen, dieser junge Mann aus Albstadt, 24 Jahre alt, Schulkamerad meiner Tochter, der ging auch ab und zu bei uns im Haus aus und ein, wurde jetzt gegen Corona geimpft und ist gestorben. Da bleibt dir die Sprache weg. Und jeder von uns könnte wahrscheinlich auch solche dramatischen Geschichten erzählen, wo einem wirklich die Sprache verschlagen hat. Die drei Freunde, die sitzen bei Hiob, die signalisieren ihm, wir wissen auch keine Antwort. Aber sie zeigen ihm auch, wir sind da. Und du bist jetzt in deinem Leid nicht allein. Sie halten angesichts des Leids nicht nur eine Schweigeminute, sondern regelrecht eine Schweigewoche. Sie stellen sich dem Schmerz und dem Leid des Hiobs, und das ist ja schon mal enorm. Einfach, dass man mit einem anderen aushalten und nicht gleich irgendwelche Antworten und erklärende Antworten versuchen zu geben. Damit lenkt man ja oft von der eigenen Hilflosigkeit ab. Ich habe inzwischen gelernt, ein leidender Mensch braucht oft keine Worte, sondern einfach die stille Präsenz eines Freundes, einer Freundin und vielleicht auch den stillen Händedruck. Und dann nach einer Woche des Schweigens, da bricht der ganze Frust, die ganze Wut, die Verzweiflung, die Trauer aus Hiob heraus. Und seine Freunde, die hören sich seine Klage an. Sie hören, wie sich der Hiob selbst verflucht. Sie hören, wie der Hiob den Tag seiner Geburt verflucht und sagt, also es wäre besser gewesen, ich wäre nie geboren worden. Und der Tag, der möge bitte in den Geschichtsbüchern gelöscht werden. Sie hören sich an, wie er klagt und sich fragt, weshalb habe ich überhaupt überlebt? Warum hat es mich nicht getroffen? Sie hören an, wie er Gott anklagt, wie er Gott anschreit. Sie erleben das, wie der ganze Schmerz des Hiob wie ein Dammbruch aus ihm herausbricht. Und als Hiob dann innehält, da versuchen sie ihm eine angemessene Antwort auf seine Klage zu geben. Allerdings sind die Antworten der Freunde, ich sag's mal so, Schulantworten. Es sind die Antworten, die sie im Rallye-Unterricht und auch im Konfi-Unterricht, vielleicht auch beim Studium irgendwo gelernt haben. Und es sind die typischen und es sind die klassischen Antworten, die immer wieder gegeben werden angesichts des Leids. Die drei Freunde, den ersten können wir mal einblenden, das ist der Eliphas von Teman. Und er ist der Älteste, er ist der Gewandteste von den dreien. Und er schlüpft gerne auch in die Rolle eines Lehrers, so nach dem Motto, wenn ich dir die richtigen Antworten gebe, dann kommst du schon mit deinem Leid zurecht. Ich bin jetzt dein Lehrer und du bist mein Schüler und ich gebe dir die richtigen Antworten und dann kommst du schon mit deinem Leid zurecht. Ich sage dir, wie es geht. Und dann sagt er lauter geistliche Richtigkeiten. die sind alle richtig, wenn man die mal so liest, diese Rede von diesem Eliphas von Teman. Lauter geistliche Richtigkeiten, aber er erreicht den Schmerz und das Herz des Hiob nicht. Der zweite, Bildad von Schuach, der hat so eine Vergeltungstheologie im Kopf. Und diese Vergeltungstheologie, die geht nach dem Motto, alles geht nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Also jeder bekommt von Gott tatsächlich das, was er verdient. Und das ist bei ganz vielen Menschen auch so in ihrem Kopf drin. Er sagt, Gott belohnt die Guten und er bestraft die Bösen. Hiob, sei ehrlich, irgendwo bist du doch an deinem Unglück selbst schuld. Nach außen hast du eine tolle Fassade, da wissen wir von nichts. Aber Gott sieht das Herz an. Und irgendetwas ist erstaunt. Darum straft dich Gott. Rück raus mit deiner Schuld. Tu Buße. Kehre um. Das zeigt ja nichts Falsches. Und dann noch der dritte, der Zophar von Naama. Er ist so ein Mensch, der sehr vernünftig und sehr logisch mit den Dingen umgeht. Er geht ganz rational vor und er sagt, die Welt, die läuft nach ganz bestimmten Prozessen und die Zeit wird Wunden heilen. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, nach jedem Winter folgt wieder ein Mai. Hiob, reiß dich zusammen, sei vernünftig, lass dich nicht gehen, tu nicht so theatralisch und das Leid und den Schmerz, das trifft mal den und mal jenen, jetzt hat es gerade eben dich getroffen. Andere sind auch schon dran gekommen und die Zeit wird Wunden heilen. Guck mal, bei dem hat es auch geklappt und bei dem hat es geklappt. Alle drei geben Antworten, die sind in sich auch richtig und nachvollziehbar. Sie reden klug von Gott, ohne Gott letztlich zu kennen. Und das ist ein Dilemma, das man bis heute beobachten kann. Menschen treten im Namen Gottes auf, sie reden mit klugen, mit gelernten Worten von Gott, ohne Gott zu kennen. Und auch viele Christen sagen sehr schnell, Jesus ist die Antwort. Und Rohr sagt, natürlich wissen wir, dass Christus die Antwort ist, aber was sind die Fragen? Was sind die Fragen? Natürlich wissen wir, dass Christus die Antwort ist, aber was sind die Fragen? Was sind die Fragen eines Mannes, der auf der Baustelle abgeholt wird und dem gesagt wird, kommen Sie schnell in den Kaufladen zu Ihrer Frau? Die wartet gerade noch bei mir auf der Baustelle. Und dann kommt er in den Laden und da liegt seine tote Frau. Und um sie herum seine drei Kinder mit großen, fragenden Augen. 6, 4 und 1,5 Jahre alt. Was sind die Fragen von 4 Kindern, die ihren Vater und ihre Mutter und ihren ältesten Bruder innerhalb eines Vierteljahres verloren haben? Was sind deren Fragen? Was sind die Fragen eines Menschen, der mit einer Diagnose konfrontiert wird? Sie haben noch ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr vielleicht noch zu leben. Was sind die Fragen eines Menschen, der sein Kind im Drogensumpf versinken sieht? Was sind die Fragen eines Menschen, der vielleicht Ende 50 seinen Arbeitsplatz verliert? Was sind die Fragen eines Menschen, wo viele Christen sehr schnell sagen, Jesus ist die Antwort? Und wer als Christ vorschnell sagt, Jesus ist die Antwort auf deine Frage, der sagt ja nie was Falsches. aber er gleicht den drei Freunden Hiobs, die viele richtige Dinge sagen mit ihren Antworten, aber letztlich nicht trösten können. Und so geht es dann im ganzen Hiob-Buch zwischen den drei Freunden und Hiob ständig hin und her. Spannend zu lesen. Und jetzt komme ich zu unserem Predigtext, Hiob 19. Da bricht es aus Hiob wieder heraus. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Das ist seine Erfahrung. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich hart getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. So drückt es Hiob aus. Und das Kapitel 19 im Hiob-Buch beschreibt diesen inneren Prozess, den ein leidgeprüfter Mensch durchmacht. Ich nenne diesen Prozess, es ist der Prozess des Loslassens und des Nacktwerdens. Am Anfang sagt Hiob schon, nackt bin ich von meiner Mutterleib gekommen und nackt werde ich dahin fahren. Und das geht uns allen so. Wir kommen nackt und wir gehen nackt. Wir nehmen nichts mit. Und jeder leidgeprüfte Mensch kommt in diesen Prozess hinein. Ich muss loslassen, ich muss nackt werden. Und spätestens ab der Lebensmitte beginnt dieser Prozess des Loslassens und des Nacktwerdens. Ab der Lebensmitte muss ein Mensch spätestens lernen, dass ich mich eben nicht auf das, was ich selbst geleistet habe, letztlich ausruhen kann. Dass diese Etiketten, die ich an mir trage, oder vielleicht auch diese Titel und diese Verdienste, die ich mit mir rumtrage, dass die mir letztlich nichts nützen. Ich muss lernen, diese Dinge loszulassen, und ich muss lernen, ganz ehrlich zu werden. Und das hat der Pastor erkannt, der da dieses Gebet gesprochen hat. Und jetzt schreit Hiob in diesem Kapitel 19 seinen ganzen Frust heraus. Er hat loslassen müssen. Und das kennt jeder von uns auch auf seine Weise. Dass du loslassen musst. Als Teenager hast du mal Liebeskummer. Du musst loslassen. Dann bist du in einer beruflichen Krise, dann bist du in einer Beziehungskrise, dann bist du in einer Nachbarschaftskrise und wie die Krisen alle heißen. Und du musst loslassen. Erst wenn ein Mensch losgelassen hat, wenn er nichts mehr zu verlieren hat, dann ist er wirklich frei. Dann ist er wirklich frei. Und nirgends wird ein Mensch ehrlicher als in einer auswegslosen Situation. Und solange ich mir selbst und auch Gott noch was vormache und auch den anderen was vormachen kann, da bin ich nicht ehrlich. Und Hiob, der wird hier völlig ganz ehrlich. Und er schreit alles raus, was in seinem Herzen ist. Das hört sich dann so an. Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Nichts mehr, was ich vorweisen kann. Kein Titel mehr, kein Vermögen mehr. Ich bin als einst stolzer Mensch nur noch ein Häufchen Elend, völlig nackt. Paul Gerhardt hat es auch so erlebt. Der Liederdichter. Frau gestorben, Kinder gestorben, seine Pfarrstelle hat er verloren. Und da dichtet er in seinem Adventslied: Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud? Als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid. Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heilkommen und hast mich froh gemacht. Als mir alles weggenommen wurde, worauf ich stolz war, worauf ich mich verlassen habe, da bist du mein Heil gekommen und hast mich froh gemacht. Nicht depressiv, froh gemacht. Da erlebe ich, Gott schafft mir Recht. Ich bin auf Gott geworfen und Gott schafft mir Recht und er macht mich dabei froh. Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Und so ähnlich erlebt es auch Hiob. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Da hat er schon eine Ahnung von dem, was wir als Christen dann durch die Auferstehung Jesu erfahren haben. Wir werden Gott sehen, wie er ist. Und da sind wir nicht mehr auf unseren äußeren Leib angewiesen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Also keine fremden Dinge, keine fremden Gedanken mehr, sondern ich werde ihn schauen. Und danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und im Hebräischen steht hier dieses Wörtchen Goel. Das hat Luther hier mit Erlöser übersetzt. Ursprünglich war der Goel derjenige, der Recht geschafft hat. Im Alten Testament war so, wenn einer umgekommen ist, da musste dann dieser Tod gesühnt werden. Da musste einer kommen und sozusagen diesen Unfall oder auch diesen Mord musste er sühnen. Und da kam der Rächer, der Bluträcher. Es war die Aufgabe des nächsten Verwandten, den Getöteten zu sühnen. Und im Laufe der Zeit wurde dann dieser Begriff sozusagen vergeistigt und dann bedeutet dieses Wörtchen Goel Anwalt, Verteidiger, Befreier, Erlöser, so wie Luther übersetzt. Der Sinn ist, auf den kommt es jetzt eigentlich an, ich kann mich nicht selbst rechtfertigen. Ich kann mich nicht selbst rechtfertigen. Gott muss mir Recht schaffen. Das bedeutet Judika. Gott schaffe mir Recht. Ich kann mich nicht selbst rechtfertigen. Ein anderer, der muss für mich eintreten. Ich bin ganz auf Gott geworfen. Und das erlebt Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und deshalb ist das ein zutiefst christliches Gebet. Ein Christ weiß, ein anderer ist für mich eingetreten. Er hat mich erlöst. Und Hiob weiß zutiefst, nur Gott kennt mich durch und durch. Nur er wird mich aus dem Staub erheben. Nur Gott, nur ihm will ich vertrauen. Ich vertraue nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, sondern auf Gottes große Barmherzigkeit. Hiob vertraut darauf, dass Gott für mich ist. Dass Gott für mich ist. Und er weiß, wenn Gott für mich ist, wer kann dann bitte noch gegen mich sein? Auch wenn äußerlich alles den Bach runtergegangen ist. Gott ist für mich. Und er ist barmherzig. Meine Augen werden ihn schauen, danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Und dann schreibt Jakobus, wir haben das am Anfang vorhin schon gehört, den Christen, und es geht jetzt durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, an alle Christen, die sich mit dieser Theodizee-Frage quälen und sie fragen, wie gerecht ist Gott? Wir können ja diese Frage mehr oder weniger sehr distanziert denken. Aber wer Berichte von verfolgten Christen liest, die sich nicht so öffentlich versammeln können, die Repressalien ausgesetzt sind, die fragen sich schon manches Mal, wie gerecht ist Gott? Und der Jakobus, der schreibt, wir haben es gehört, schaut euch den Hiob an. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Und darum kann ein Christ sagen, nur Gott kennt mich durch und durch. Nur er wird mich aus dem Staub erheben. Nur ihm will ich vertrauen. Ich vertraue nicht mehr auf mich selbst, sondern auf Gott. Und wenn Gott für mich ist, wenn ich das zutiefst weiß, Gott ist für mich, wer bitte kann dann noch gegen mich sein? Und das meint der heutige Sonntag. Wenn wir jetzt auf Karfreitag und auf Ostern zugehen. Das meint der Sonntag Judika. Gott schafft mir Recht. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns kennst. Und du weißt auch, wie oft wir schon vor dieser Frage gestanden sind. Was habe ich gemacht? Du weißt um die vielen kleinen Tote, die wir schon gestorben sind. Du weißt um die ungelösten Fragen in unserem Leben. Du kennst jeden von uns durch und durch. Und wir können dir nichts vormachen und wir brauchen dir auch nichts vormachen. Und wir danken dir, dass wir dich als den Erlöser kennen. Als den, der hereingekommen ist in diese Welt und der all das durchgemacht hat, was wir auch durchmachen, bis hin zum Tod am Kreuz. Und wir danken dir, dass du lebst. Und wir danken dir, dass wir das auch bekennen dürfen. Und wir haben von der Geduld Hiobs gehört und haben gesehen, zu welchem Ende du es geführt hast. Denn du bist barmherzig, du bist der Erbarmer. Und du weißt jetzt, was auch in dieser neuen Woche auf uns wartet. In unseren Familien, am Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, dort, wo du uns hingestellt hast. Herr, wir danken dir, dass wir sagen dürfen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann wollen wir es auch so leben, an dem Platz, wo du uns hingestellt hast. Amen.